Andrea, was war das für ein Gefühl, als du zum ersten Mal im Radio warst und nicht als Interviewende, sondern als Interviewte?
Das war ein schreckliches Gefühl, weil ich den Hut nicht abgesetzt kriegte und den Interviewer immer verbessern wollte. Und das war ganz furchtbar. Es passiert mir leider heute auch noch, wenn ich so Moderationen sehe oder höre, dass ich manchmal gerne dazwischengrätschen würde. Und das geht natürlich gar nicht. Aber ja, das ist ein schwieriger Spagat gewesen.
Okay, dann weiß ich ja, was mir bevorsteht. Vielen Dank für diese Warnung. Normalerweise machen wir diesen Podcast im Studio, diesmal mit Publikum. Glaubst du, man wird das hören? Okay, man hört es. Sehr schön, vielen Dank.
Radio trifft Politik, der VNet-Podcast zur Audiozukunft mit José Nasiandi.
Wie sieht die Zukunft des Radios aus? Darüber will ich heute reden mit, man kann ohne Übertreibung sagen, der mächtigsten Medienfrau Nordrhein-Westfalens.
Nee.
Mit Andrea Stullig, der Landtagsabgeordneten der CDU im NRW-Landtag. Da kommt schon der erste Widerspruch.
Nein, nicht mächtigste Medienfrau. Das ist ein Titel, der passt überhaupt gar nicht zu mir.
Okay, das werden wir gleich klären. Wir sind heute zu Gast beim ersten Smart Audio Day NRW im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Hier kommen gerade etwa 500, 600 Macherinnen und Macher aus dem Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen zusammen zum Vernetzen. Auch natürlich, um sich mit der Frage zu beschäftigen, wie sieht die Zukunft des Radios in Nordrhein-Westfalen aus? Ein Kongress mit über 20, 21 Panels, Workshops und wir haben ein wundervolles Publikum heute. Andrea, du hast lange Zeit Radio gemacht, bis jetzt in der Politik. Vermisst du das Radiomachen?
Ja, sehr. Ich habe zwar eine Menge mitgenommen, man denkt ja immer, oder ich habe gedacht, nach 18 Jahren bei Radio RSC und vorher war ich ja schon in Bayern beim Lokalradio, man kann irgendwie nur Lokalradio und nichts anderes, aber das stimmt gar nicht. Kleiner Mutmacher für alle, die sich mal verändern wollen. Man lernt unfassbar viel beim Radio, was in der Politik, wie ich finde, unentbehrlich ist. Das ist zum Beispiel gut zu erklären. Eine Rede im Plenum funktioniert jetzt nicht so wie eine Nachricht im Radio, aber das Handwerkszeug dahinter, dass man ja uns auch nur einmal hören kann, man muss die Rede sofort verstehen in dem Moment, wo man sie hört, genau wie die Nachrichten im Radio, das diszipliniert mich unheimlich. Gerade die komplizierte Medienpolitik, und die beginnt ja schon mit so kryptischen Begriffen wie Medienänderung, Staatsvertrag, auch vernünftig zu erklären. Und da habe ich am ersten Tag schon gemerkt, dass mir das unheimlich hilft, dass ich was im Radio gelernt habe. Und ich freue mich bis heute, dass mich immer wieder Kollegen bitten, ihre Reden dahingehend zu redigieren, ob sie verständlich sind. Oft sind sie es, manchmal auch nicht. Politikersprech ist schwierig.
Wie muss ich mir das vorstellen? Hörst du dann heimlich per Knopf während der Plenarsitzung Radio? Oder wie? Oder hört man überhaupt noch Radio im Landtag?
Ja. Also ich höre immer noch ganz viel Radio, nee, nicht im Büro. Da wird die Landtagsdebatte übertragen über den Lautsprecher, aber natürlich im Auto und ich verbringe verdammt viel Zeit im Auto. Deswegen höre ich natürlich unter anderem auch viel Radio und natürlich schlägt mein Herz fürs Radio. Also wer einmal mit dem Virus infiziert ist, der kommt davon ja nicht los und das ist ja auch gut so.
Und eine Sache muss ich erklären, das ist normalerweise nicht meine Art, unsere Interviewgäste zu duzen. Bei uns ist es sozusagen unumgänglich. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, haben eben noch dran gedacht, das jährt sich 20 Jahre, jetzt zum 20. Mal, dass wir recht eng zusammengearbeitet haben. Und deswegen duzen wir uns seit vielen Jahren. Wir wollen heute reden unter anderem über die Reform der NRW-Lokalradios, über die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und auch über den Umgang mit den großen Big-Tech-Plattformen, der uns immer wieder beschäftigt in der Branche. Erst ein paar Worte zu dir, Andrea Stullig, Abgeordnete der CDU im NRW-Landtag, in Bonn geboren, später Germanistik mit Schwerpunkt Journalistik in Bamberg studiert, danach unter anderem Programmleiterin bei Radio Bamberg, später 18 Jahre lang Chefredakteurin des Lokalradios Radio RST im Kreis Steinfurt im Münsterland, seit 2017 CDU-Abgeordnete im NRW-Landtag, aktuell Sprecherin ihrer Fraktion, einer regierungstragenden Fraktion in Nordrhein-Westfalen, der CDU-Fraktion, Sprecherin für Medien und stellvertretende Vorsitzende der Medienkommission der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen. Willkommen nochmal.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Du sagst, du hörst sehr viel Radio, bist viel unterwegs im Auto. Wann das letzte Mal? Heute?
Ja klar, auf dem Weg hierhin habe ich erst die Presseschau im Deutschlandfunk gehört. Der größte Luxus, wie ich finde, in der deutschen Radiolandschaft, dass man mir die Zeitung vorliest im Radio, finde ich unfassbar. und höre die Presseschau sehr regelmäßig und danach habe ich Lokalradio gehört, ja. Und lustigerweise, kein Witz, habe ich noch nie vorher gesehen, aber heute auf dem Weg hierhin fuhr vor mir ein LKW, der war hinten gebrandet mit meinem alten Sender Radio RST. Habe ich noch nie gesehen. So ein LKW-Autovermietung war das. Und da stand drauf, und das fand ich so typisch, der Slogan, wir sind von hier, klar, aber auch der Dreiklang, ich habe ihn mir gerade aufgeschrieben, weil ich ihn sonst nicht zustande kriege, informativ, innovativ und interaktiv. Und genau so ist es. Und das fand ich heute Morgen klasse, dass ich das mal erleben durfte. Ich kannte das Plakat noch nicht.
Sind wir schon voll beim ersten Themenkomplex. Wir blicken auf das gesamte Thema Radioentwicklung in Deutschland aus dem Blickwinkel der Privatradios. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist aus deiner Sicht die größte Stärke des Privatradios? Was kann Privatradio, was andere nicht können?
Also in Bezug auf lokales Privatradio ist es natürlich Binsenweisheit die Hörernähe, ganz ohne Frage. Und das macht Lokalradio, insbesondere finde ich übrigens auch in Nordrhein-Westfalen aus, immer genau zu wissen, was Hörern gerade wichtig ist, informativ, innovativ und interaktiv natürlich auch zu sein. Die alte Radioweisheit, mein Radio, mein Freund, trifft, glaube ich, auf private Radiosender eher zu als auf öffentlich-rechtliche. Diese Art von Hörernähe, von Ansprache, von wir begleiten dich durch den Alltag mit Informationen, mit Service, mit der besten Musik, das ist, glaube ich, das, was privates Radio und insbesondere natürlich auch Lokalradio ausmacht.
Vielleicht, dass wir dazu auch noch was sagen, was macht denn das Besondere an der Radiolandschaft in Nordrhein-Westfalen, jetzt möglicherweise im Vergleich zu anderen Bundesländern?
Also in erster Linie natürlich das Nebeneinander im dualen System sozusagen von WDR-Sendern und 44 privaten Lokalradios zusammen mit dem Mantelprogramm Radio NRW. Das finde ich schon einmalig in Deutschland. Diese große Vielfalt an Lokalradios ist auf jeden Fall einzigartig und wir tun ja im Moment alles dafür, diese Vielfalt auch zu erhalten.
Im Moment wird ja viel, nicht nur im Moment, sondern schon seit Jahren, muss man ehrlicherweise sagen, über Phänomene wie Fake News und Desinformation gesprochen. Welche Rolle spielt denn das Privatradio in deinen Augen, um da einen Kontrapunkt zu setzen? Also welche Rolle spielen auch die Privatradios dabei, demokratiestützend zu wirken?
Ja. Ich finde, alle Medien, die einen gewissen journalistischen, publizistischen Anspruch haben, spielen eine Riesenrolle dabei, unsere Demokratie zu stärken und natürlich auch die Lokalradios. Und nach meiner Erfahrung aus dem Journalismus ist es ja viel schwieriger, einen komplexen, noch dazu politischen Sachverhalt in der Kürze einer Lokalradionachricht darzustellen, als darüber einen 5-Minuten-Beitrag zu machen. Damit möchte ich um Gottes Willen das öffentlich-rechtliche Programm nicht entwerten, aber es ist schwieriger, komplexe Sachverhalte so knapp und auf den Punkt zu bringen. Und dass das jeden Tag gelingt, finde ich, ist erstens eine große Herausforderung, aber natürlich auch eine Riesenchance. Und das Ganze nicht so belehrend zu machen, sondern in einen guten Kontext immer einzubetten, ich finde, das gelingt den Lokalradios wirklich großartig. Ich war lange Jahre selber in der Jury der LFM für den Hörfunkpreis. Und was wir dort an journalistischer Qualität, an Rechercheerfolgen hören, das ist unfassbar. Also wirklich großartig. Und ich finde, wir haben gerade in der Eröffnung viel davon gehört, da können Lokalradios stolz drauf sein, auf jeden Fall und darauf sowieso. Also Applaus für Sie alle.
Wenn wir über die Lokalradios in Nordrhein-Westfalen reden, dann müssen wir auch über die Herausforderungen reden, die da im Moment eine große Rolle spielen. Es gibt sinkende Werbeeinnahmen, die digitale Konkurrenz, die Entwicklung von Verbreitungswegen, die Veränderung von Hörgewohnheiten von Hörerinnen und Hörern. Das sind nur ein paar dieser großen Herausforderungen. Die Lokalradios in Nordrhein-Westfalen haben bereits darauf reagiert, sind dabei zu reagieren. Vielleicht erstmal eine Bestandsaufnahme. Wie geht's denn dem Lokalradio in Nordrhein-Westfalen?
Oh, die Frage können, glaube ich, hier die anwesenden Vertreter von VG-Verband und BG-Verband sicher besser beurteilen als ich. Es sind von den 44 Lokalradios einige in eine wirtschaftliche Schieflage geraten und daraus versucht ja der Lokalfunk seit 2021 auch sozusagen aus eigener Stärke wieder herauszufinden. Ich glaube, die Reformschritte, die dazu eingeleitet wurden aus dem System heraus, sind richtig und wichtig auch an der Stelle. Zum aktuellen aktuellen Stand kann ich ehrlicherweise nicht so viel sagen, weil ich nicht mehr bei euch in der Branche sozusagen bin. Aber ich glaube, dass dieser Reformprozess wichtig war. Vielleicht ist auch über die Jahrzehnte, wo es Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen gibt, zu wenig daran gearbeitet worden, dass das System sich weiterentwickeln kann. Jetzt durch die Rezession ist die wirtschaftliche Lage in den Unternehmen nicht mehr so, dass ohne Ende Werbung geschaltet wird. Gleichzeitig, glaube ich, sehen aber auch die Unternehmen, welche große Chance die Lokalradios bieten, ein Unternehmen in einem Werbeblock auch vernünftig darzustellen. Insofern, wir hatten schon ein paar Krisen im Lokalfunk. Ich glaube, auch aus dieser kommen die Locals ganz gut raus.
Ich würde gerne ein paar Punkte etwas vertiefen und herausgreifen. Es gibt verschiedene Szenarien, verschiedene Berechnungen, unter anderem auch auf Basis eines Gutachtens, das erstellt worden ist. Unter vielem anderen ist da die Rede von möglichen Zusammenlegungen wirtschaftlich besonders gut dastehender Sender und weniger gut dastehender Sender. Es ist unter anderem die Rede von Zusammenlegungen von Verbreitungsgebieten. Wie stehst du dazu?
Als ich noch Radio gemacht habe, besonders am Anfang, da durfte man das Wort Funkhaus gar nicht in den Mund nehmen. Das war komplett dämonisiert. Sagtest du Funkhaus, warst du tot.
Warum? Das muss man erklären.
Weil die Sender so selbstständig und zu Recht ja auch so selbstbewusst waren, dass jede Überlegung, mal auch mehr Kooperation und Zusammenarbeit zu schaffen, von allen Seiten, auch von meiner Seite aus, total verpönt waren. Funkhausmodelle, ein No-Go. Jetzt erleben wir, dass das doch ganz gut funktionieren kann. Ich habe mir selbst einige Funkhausmodelle auch angeschaut. Zuletzt war ich eingeladen, waren wir mit der Medienkommission der LFM eingeladen, im neuen Funkhaus hier in Essen, nebenan, genau, wo ja 4 Lokalsender unter einem Dach sind, auf Betreiben der Chefredakteure das so zu machen, wie dort auch nochmal im Gespräch deutlich wurde. Ja, das medienökonomische Gutachten zeigt im Ergebnis auch auf, dass es wirtschaftlich, rein wirtschaftlich betrachtet, vielleicht an der einen oder anderen Stelle sinnvoll sein könnte, über Fusionen oder einen Neuzuschnitt von Sendegebieten nachzudenken. Aber ich glaube, das ist immer nur der allerletzte Schritt, wenn sonst gar nichts mehr geht. Und wir stellen jetzt im laufenden Prozess fest, dass Kooperationen ja auch an anderer Stelle denkbar sind, Übernahme von Sendungen und so weiter, bis hin eben auch zu Funkhausmodellen. Ich glaube, das A und O ist, dass die Sendermarke erhalten bleibt. Egal, wo du bist, ob du jetzt in einem Funkhaus sitzt oder, weiß ich nicht, in Posemuckel. Wir wissen alle seit Corona, dass man mit jedem iPhone dieser Welt eine Morningshow machen kann, von jedem Ort der Welt aus. Dafür braucht es vielleicht nicht mehr zwingend überall ein eigenes redaktionelles Gebäude. So, daran will ich es mal festmachen. Wichtig ist die Marke und die Sichtbarkeit vor Ort, nicht über ein Gebäude in erster Linie, sondern über die Sichtbarkeit von Programminhalten, von Reportern, von Aktionen und Promotions. Das finde ich wichtig, dass das erhalten bleibt. Und die Funkhäuser, die ich bisher kenne in Nordrhein-Westfalen, die sind auch genauso ausgerichtet. Die Marken, die dort unter einem Dach sind, nutzen auf der einen Seite die berühmten Synergieeffekte, auf der anderen Seite bleiben sie selbstständige Marken. Das mag bei einem städtischen Sender vielleicht ein bisschen problematischer sein als auf dem Land, wo, ich weiß es von Radio Hagen, der Sender eine richtige Anlaufstelle für die Menschen ist. Da muss man, glaube ich, auch individuell drauf gucken, aber Fusionen und Neuzuschnitt von Sendegebieten kann, denke ich, nur im Einzelfall Ultima Ratio sein.
Da sprichst du einen Punkt an, der immer wieder sozusagen eine Konfliktlinie abbildet, nämlich die Fragestellung, wie können wir einerseits aus wirtschaftlichen Gründen Synergieeffekte nutzen, andererseits aber präsent bei den Menschen bleiben und genau die Qualität haben, die du am Anfang angesprochen hast, nämlich bei den Menschen sein, die Themen vor Ort genau erfassen. Als ehemalige Macherin und heutige Politikerin, wie wäre da die Antwort?
Wie man ein professionelles Programm macht?
Nee, wie man diesen Spagat schafft. Einerseits aus wirtschaftlichen Gründen, möglicherweise aus einem anderen Ort senden müssen, als den, für den man sendet. Einerseits und andererseits dort präsent bleiben.
Indem man die Reporter hinschickt und eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, auch gewährleistet, dass man für die Hörer sichtbar ist. Nicht so sehr mit dem Gebäude, das wäre schön, wenn man das überall könnte, aber eben damit, dass Reporter vor Ort sichtbar sind, dass der Sender eigene Aktionen vor Ort macht, dass er die Hörer überall hin mitnimmt und dass man nicht nur den Eindruck hat, sondern es auch wirklich so ist, dass dieser Sender in der Fläche präsent ist, auch wenn er vielleicht inzwischen sein Redaktionsgebäude nicht mehr im eigenen Verbreitungsgebiet hat, wobei mir Radio KW war es, glaube ich, im Funkhaus in Essen erzählt hat, die haben dadurch sogar 3 Standorte. Irgendwo im alten Sendegebiet noch ein Sekretariat, noch eine Mini-Redaktion in einer anderen Stadt und dann eben den Hauptstandort am Funkhaus in Essen. Und das finde ich schon außerordentlich bemerkenswert an der Stelle. Also Funkhausmodell nicht mehr dämonisieren.
Okay, jetzt rede ich ja auch mit einer Landtagsabgeordneten, also mit jemand, der gesetzgeberisch tätig ist. Sind denn die gesetzlichen Rahmenbedingungen, um diese Beweglichkeit im Privatradio in Nordrhein-Westfalen zu erreichen, sind die so richtig, wie sie sind?
Ja, das eruieren wir gerade noch im Detail, ob wirklich das LMG an allen Stellen auch dafür so ausgerichtet ist oder ob wir unter Umständen noch ein bisschen nachschärfen müssen in Formulierungen. Ich glaube, dass es geht. Es betrifft unter anderem ja auch die Frage der Chefredakteure, wo ich immer schon gesagt habe, die sind im LMG viel zu schwach abgebildet für die starke Rolle, die sie zu Recht in ihren Stationen spielen. Und da muss man eben jetzt gucken, wie kann das auf Dauer funktionieren? Braucht jedes Funkhaus für alle angeschlossenen Funkhäuser eigene Chefredakteure? Was ist, wenn das einer für mehrere übernimmt, wie das in Wuppertal der Fall ist? Wo ist er dann angestellt? Was ist mit Themen wie Arbeitnehmerüberlassung und so weiter? Und an welcher Stelle müssen wir da unter Umständen auch im LMG etwas nachschärfen? Da sind wir dran oder die Fachleute sind dran. Ich finde das aber nicht das drängendste Problem, sondern die Frage eben, wie kann das funktionieren? Ist das am Ende wirtschaftlich darstellbar? Und bleiben die Lokalradios in ihrer Vielfalt erhalten? Ich glaube, das muss das oberste Ziel sein. Das LMG kommt hinten dran.
Aber ich höre heraus, es wird daran gearbeitet.
Wir überlegen das jedenfalls.
Wir weiten den Blick ein bisschen, reden über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch dort gibt es Reformen, die angestoßen wurden, angestoßen werden. Zum Beispiel sollen ganze Sender entfallen. Wie zufrieden bist du mit diesem Prozess?
Also erstmal finde ich es bemerkenswert, wie viele Reformen durch die Rundfunkkommission der Länder angestoßen wurde. Das merke ich persönlich unter anderem an der hohen Schlagzahl, in der wir den Medienänderungsstaatsvertrag im Landtag beraten. 5., 6., 7., alles immer hintereinander. So viele Reformanstrengungen gab es, glaube ich, noch nie. Mein Eindruck ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch sozusagen den Schuss gehört haben. Und auch die Reformen nicht nur als Druckmittel oder als Pflichtaufgabe verstehen, sondern auch durchaus mittlerweile als Chance. Ich würde mir ein bisschen mehr Tempo an der einen oder anderen Stelle wünschen, aber ich kann schon verstehen, dass so ein komplexes System im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für bestimmte Entscheidungen vielleicht auch einfach mal länger braucht, bis das so alles durchdrungen hat. Aber ich sehe schon, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht nur reformfähig ist, sondern auch reformwillig. Ja, es sollen von 69 Radiosendern, glaube ich, auf 53 ungefähr reduziert werden. Das wird hier in Nordrhein-Westfalen möglicherweise auch eine Station beim WDR betreffen. Ich weiß nicht genau, wie dort konkret im Moment die Überlegungen sind. Und ganz ehrlich, das finde ich auch nachvollziehbar. Also ich finde tatsächlich auch, dass nicht jede öffentlich-rechtliche Anstalt ein Kulturradio braucht. Das sind genauso Synergien, wie wir sie auch im Lokalfunk versuchen, durch Kooperation zu heben. Beethovens 9. klingt halt in Flensburg genauso wie in München. So. Und wenn man aber dazwischen regionale Kulturinformationen plant, dann kann man ja mal bei den Lokalradios gucken, wie 10-Minuten-Fenster geht. Also ich will damit nur sagen, dass, glaube ich, diese Überlegungen gibt es längst. Zum Teil sind sie auch schon, glaube ich, relativ weit fortgeschritten und das finde ich auch sehr richtig an der Stelle.
Jetzt gibt es sehr viele Privatradiosender in Deutschland, die sagen, diese Reformen, die da angestoßen wurden beim ÖRR, die reichen lange nicht aus. Also die Sender, die gestrichen werden, das sind die, die ohnehin schon eine Mini-Reichweite hatten, erstens. Zweitens, die Sender, die Werbung betreiben, die sind unangetastet. Deswegen nochmal die Frage, wie zufrieden bist du denn?
Wie gesagt, ich wünsche mir eigentlich ein bisschen mehr Tempo. Ich kann schon verstehen, dass man nicht an die Flaggschiffe rangeht. Das würde ich, glaube ich, als Programmmacher im Öffentlich-Rechtlichen auch nicht als erste Aufgabe sehen. Und ja, natürlich bleiben Sender erhalten, die auch Werbung ausstrahlen. Und das finde ich auch okay an der Stelle. Wir wollen alle darauf raus, dass der Rundfunkbeitrag stabil bleibt. Da können wir nicht gleichzeitig auch noch verlangen vom Öffentlich-Rechtlichen, dass sie jetzt aufhören, Werbung zu senden. Also wir können nicht die Daumenschrauben an allen Stellen anziehen. Insofern finde ich da schon richtig die Überlegungen, wo kann ich Sender von auch schwacher Reichweite zusammenlegen oder wo kann man an der Stelle besser kooperieren. Dass sie jetzt nicht gerade an WDR 2 oder WDR 4 rangehen würden oder 1 Live, dafür habe ich schon durchaus Verständnis.
Es gibt so eine Zahl, die ich im Kopf habe aus dem Jahr 2022. Da haben alle Privatradiosender in Deutschland etwa 500 Millionen Euro gemacht, sozusagen im Vergleich dazu die Einnahmen der Öffentlich-Rechtlichen im Jahr 2022. Da waren es 3,5 Milliarden. Diese Zahl muss man mal so sehen, ne? Was die Refinanzierung angeht.
Absolut.
Gut. Das heißt, das Thema Reduzierung von Werbeflächen bei den Öffentlich-Rechtlichen, sogar Abschaffung, siehst du kritisch? Verstehe ich das richtig?
Nee, also, dass wir Werbezeiten abschaffen, ist im Moment überhaupt kein Thema. Wir haben ja, glaube ich, schon 2018, 2019 die damals noch geplante zweite Stufe der Werbezeitenreduzierung doch nicht gezogen. Wir haben damals ja ein Gutachten machen lassen, was unter anderem ausgesagt hat, wenn es im öffentlich-rechtlichen Hörfunk keine Werbung mehr geben darf, dass ein sogenannter Gattungsschaden entstehen könnte, dass landesweit Werbetreibende unter Umständen sagen würden, wenn wir beim WDR keine Werbung mehr im Hörfunk schalten können, dann ist auch Lokalfunkwerbung für uns uninteressant. Wir wollen das ganze Land und alle erreichen. Auch nachvollziehbar. Darum haben wir das am Ende nicht gezogen. Die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, sagt auch eindeutig, wenn Werbung im Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr läuft, muss der Rundfunkbeitrag erhöht werden. Wir wollen aber auf einen stabilen Rundfunkbeitrag raus. Das sind wahnsinnig viele Mittel, mit denen muss man sparsam haushalten und am Ende auch gut auskommen, also nicht noch immer irgendwas obendrauf satteln. Aber ich glaube, diese Botschaft, der Rundfunkbeitrag ist ein Privileg und eine Verpflichtung zugleich, auch die ist, glaube ich, in den Häusern angekommen.
Der Wettbewerb zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen, den kann man genau aus diesem Blickwinkel betrachten. Refinanzierung, den kann man aber auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten, nämlich die inhaltliche Aufteilung, so möchte ich das vielleicht mal nennen. Was würdest du denn sagen, was ist denn der Auftrag der Privaten? Was ist der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen? Wie sollten die sich inhaltlich unterscheiden und wenn ja, wie?
Ach, das kann ich gar nicht sagen. In erster Linie geht es mehr um Professionalität. Der Lokalfunk hat halt einen Vorteil. Er kann dann noch ganz in Anführungsstrichen, und ich meine das ausgesprochen positiv, kleinteilig lokal senden, wenn der Öffentlich-Rechtliche meistens schon ausgestiegen ist. Bestes Beispiel, selber erlebt vor genau 20 Jahren, das Schneechaos im Münsterland. 5 Tage war Ochtrup bei uns im Sendegebiet ohne Strom. Der WDR musste irgendwann aus der Berichterstattung in Ochtrup aussteigen, weil die halt das ganze Land beliefern müssen. Und wir konnten halt wirklich alle Register ziehen, was Lokalfunk ausmacht, rund um die Uhr mehr oder weniger aus Ochtrup senden, wie es da so ist, ohne Strom. Das macht es, glaube ich, aus. Und ich glaube, so funktioniert das auch ganz gut. Also da sehe ich jetzt natürlich eine gewisse Konkurrenz in der regionalen Berichterstattung, aber die Kombination im Lokalfunk aus den Lokalstationen und Radio NRW ist doch großartig. Und wie wir nun seit 40 Jahren wissen, absolut imstande, mit der landesweiten Konkurrenz der Öffentlich-Rechtlichen auch Schritt zu halten.
Gibt es in diesem Bereich etwas, wo du sagen würdest, das erwarte ich gar nicht von den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel? Das brauchen die auch gar nicht.
Mehrwertgewinnspiele? Weiß ich nicht, kann ich nicht sein, bin keine Programmmacherin mehr. Das geheimnisvolle Geräusch jedenfalls wünsche ich mir weiterhin für die Lokalradios.
Wir sind mittendrin bei der Aufzeichnung des Podcasts Radio trifft Politik, heute mit unserem wundervollen Gast Andrea Stullig und mit unserem wundervollen Publikum. Hier im Fußballmuseum in Dortmund. Wir sitzen übrigens, oder wir stehen in einer Bar, so muss man sich das vorstellen. Das ist der originalgetreue Nachbau der Campo Bahia Bar von damals. Mega. Aus Brasilien, aus der Fußball-Weltmeisterschaft. Ein wichtiges Thema in der Branche ist auch der Verbreitungsweg. Also wie soll Radio in Zukunft gehört werden? Ja, erstmal, was glaubst du? Wie wird Radio in Zukunft gehört werden?
Ich glaube, auf mehreren unterschiedlichen Wegen, je nachdem, wo ich gerade bin. Ich höre im Auto, also ich gehe jetzt mal von mir persönlich aus, DAB-Radio und jede Menge Podcasts. Zu Hause hören wir aber klassisch UKW. Ich glaube, wie immer noch gefühlt 90% der Menschen.
So in der Küche.
In der Küche.
Unter der Dusche.
So, ganz klassisch. Gerade übrigens aus den Erfahrungen des Schneechaos, aber auch jetzt zum Beispiel 2021 bei der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen haben wir ja auch gemerkt, wie wichtig UKW ist. Wenn nichts mehr geht, UKW geht irgendwie immer. So, deswegen finde ich alle politischen Überlegungen, da immer so eine Deadline zu setzen, im Jahr 20x müssen wir UKW abschalten. Nee, warum? Es läuft doch. Wir müssen natürlich gucken, je mehr Simulcast, also je mehr Verbreitungswege sozusagen ein kleiner Lokalsender finanzieren muss, Sende- und Leitungskosten, umso teurer wird es, ohne Frage. Und deswegen finde ich die Strategie, so die Brücke zu bauen, UKW läuft weiter und gleichzeitig stärken wir DAB+, genau richtig an der Stelle. Mhm. Und die Landesmedienanstalt unterstützt ja auch den Weg der Lokalradios ins digitale Zeitalter mit 3,4 Millionen Euro. Ich muss heute direkt nach unserem Podcast leider weg, weil die Medienkommission tagt, weil wir die Fördermittel hoffentlich gleich, jedenfalls mit meiner Stimme, nochmals um 200.000 Euro erhöhen werden, weil wir festgestellt festgestellt haben, und die Lokalreise in erster Linie haben das festgestellt, dass es doch teurer ist, als man denkt. Also da, finde ich, sind wir insbesondere auch mit der Landesmedienanstalt, glaube ich, auf dem richtigen Weg unterwegs.
Okay. Ich würde gerne noch ein bisschen genauer drauf blicken. UKW ist nach wie vor der wichtigste Verbreitungsweg für Radio. Da gibt es so jüngste Zahlen, ich glaube in 88% aller Haushalte in Deutschland gibt es ein UKW-Empfangsgerät, aber nur in 31% ein DAB-Plus-Empfangsgerät. Die Zahl entwickelt sich zwar, aber die Zahlen sind an dieser Stelle sehr eindeutig. Und der Umstieg von UKW auf DAB-Plus, der kostet Geld, das hast du eben schon gesagt. Die Frage, die mich interessiert, ist, sollte das ausschließlich eine unternehmerische Entscheidung sein, der Privatradioanbieter? Sollte das moderiert werden, ein möglicher Umstieg oder eine Parallelität? Sollte das moderiert, gestaltet, gesteuert werden von Politik, Gesetzgeber, Regulierungsbehörde?
Also jedenfalls von unserer Landesmedienanstalt, und ich glaube, sie moderiert und begleitet diesen Prozess gut. Natürlich braucht Lokalradio oder Privatradio UKW und braucht die Erlöse aus UKW, um den Umstieg ins digitale Zeitalter überhaupt aus eigener Kraft finanzieren zu können. Schon deswegen darf man UKW nicht abschalten. Am Ende entscheidet es, glaube ich, der Markt. Es gibt ja seit einigen Jahren die Vorgabe, dass neue Autos nur noch mit DAB-Radio zugelassen werden sollen. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, mal so zu hören, Ich höre im Urlaub gelegentlich natürlich auch deutsche Radios über deren Streaming-Angebote. Das ist doch toll, dass ich das kann. Das ist für den Hörer super. Und am Ende ist es tatsächlich aber eine unternehmerische Entscheidung. Nur ich glaube, wer sich diesem Weg komplett versperrt, der wird unternehmerisch möglicherweise ein Riesenproblem kriegen auf Dauer.
Beim Thema Übertragungswege beschäftigt uns nicht nur diese Frage UKW, DAB+, sondern da geht es auch um die Übertragung von Inhalten über die großen Big-Tech-Plattformen. Alexa, Google, Apple und Co., das sind sehr wichtige Partner für die Branche einerseits. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die kontrollieren die Verbreitung, haben damit eine sehr große Macht darüber, welches Angebot nun empfangbar, hörbar, wahrnehmbar ist oder nicht. Da geht es vor allem um die Frage, ob und wie professionelle private Radioanbieter auffindbar sind. Die Privaten fordern da Chancengleichheit schon seit langer Zeit, Zugang zur Auffindbarkeit. Wie stehst du zu dieser Forderung? Unterstützt du diese Forderung?
Ja, absolut. Also es kann nicht sein, dass es von irgendeinem Algorithmus einer internationalen Plattform abhängt, ob man ein privates Radio in Deutschland empfangen kann oder nicht. Und das betrifft natürlich auch die Smart Speaker, die Suche über KI-Tools und so weiter. Aber das ist natürlich eine Aufgabe, die wir, was die Plattformregulierung betrifft, nicht in Nordrhein-Westfalen leider lösen können, aber in Europa. Und zum Glück haben wir einen Medienminister, der, was die europäische Medienpolitik betrifft, Nathanael Leminski, sehr engagiert ist, und an seiner Seite den Direktor der Landesmedienanstalt, Tobias Schmidt. Der ist auch der, ich glaube, es nennt sich Europabeauftragte der deutschen Landesmedienanstalten aller 14, um genau diese Themen in unserem Sinne und nach unserer Überzeugung dort weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich auch für den Standort Nordrhein-Westfalen total wichtig. Und gerade das Thema Auffindbarkeit von Public-Value-Angeboten, also professionellen Radios, finde ich im Zeitalter von Smart-Speakern super wichtig, dass sie vorne gelistet werden sozusagen.
Was möchtest du erreichen? Was wäre denn wünschenswert?
Dass alles so bleibt, wie es ist. Das ist, glaube ich, Wunschdenken an der Stelle. Aber dass wir es hinkriegen, dass wir eben auch im Zeitalter der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz auch die Chancen sehen und gleichzeitig die Risiken nicht aus dem Blick verlieren. Nur wie gesagt, wir können es in Nordrhein-Westfalen nicht alleine lösen. Das Internet macht vor den Grenzen von Nordrhein-Westfalen leider nicht Halt an der Stelle. Und deswegen bin ich eben froh, was die europäische Regulatorik betrifft, wir dort mit Leminski und mit Tobias Schmidt wirklich zwei wichtige Akteure haben, die das Thema immer wieder auch nach vorne bringen.
Es gibt in diesem Zusammenhang auch die Forderung. Also man muss sich das ja so vorstellen, diese Plattformen sammeln unfassbar viele Daten über die Nutzung von professionell erstellten Inhalten.
Absolut.
Die Anbieter dieser Inhalte, also wir als Privatradiosender, würden uns ja natürlich wünschen, an diese Nutzerdaten zu kommen, um mögliche Angebote zu optimieren, anzupassen, weiterzuentwickeln. Das passiert aber gerade nicht. Wäre das auch ein Ziel, dass es da so eine Art Datenaustausch gibt, ein Anrecht auf diese Daten?
Oh, das kann ich nicht sagen. Dazu bin ich nicht so vertieft im Thema. Ich sehe, das betrifft natürlich auch die Verlage in Deutschland, natürlich das Problem der Urheber- und Leistungsschutzrechte an der Stelle. Ich sehe auch aus eigener Nutzung, aber ich glaube, mittlerweile gibt es auch Studien, dass wenn man etwas über KI rausfindet, dass man nicht mehr weiter googelt. Also man belässt es bei der ersten Suche. Das war früher anders. Wenn ich ChatGPT frage, sag mir einen tollen Radiosender in meiner Nähe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, inzwischen größer, dass man gleich den ersten anklickt und nicht noch weiter guckt, ob es nicht einen tollen Lokalsender in der Umgebung gibt. Da müssen wir auch ein bisschen hingucken. Aber wie gesagt, es ist ein europäisches Problem, Plattformregulierung und ein extremst komplexes.
So langsam gegen Ende würde ich gerne mit dir, Andrea, ein kleines Spiel machen, so eine Art Schnellfragerunde.
Oh Gott.
Ich beginne einen Satz und du beendest ihn. Ich glaube, das ist ein Politiker.
Ja, ja,
das ist
sehr.
Genau. Einverstanden?
Ja, klar. Ja?
Okay. Erster Satz. Dass Privatradios in Deutschland einen wichtigen Beitrag zur Demokratie und zum Wohl der Menschen leisten.
Steht vollkommen außer Frage.
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland brauchen Reformen, weil?
Um zukunftsfähig zu werden. Und auch weiterhin vom Publikum akzeptiert zu werden, denn der Rundfunkbeitrag, wie vorhin gesagt, ist ein Privileg und eine Verpflichtung zugleich.
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten sollten sich inhaltlich auf Folgendes konzentrieren.
Auf ihren Kernauftrag, Information, Kultur, auch Sport. Wobei ich es immer schwierig finde, das eine vom anderen zu trennen. Wir wissen selber, Information kann auch unterhaltend sein, Unterhaltung kann auch informativ sein. Da gibt es aber, glaube ich, genügend Formate. Also ich glaube, Produkt und Preis müssen am Ende stimmen.
Die einzigartige Lokalradiolandschaft in Nordrhein-Westfalen soll erhalten und gepflegt werden, damit
wir die Stärke des Lokalfunksystems auch noch in Zukunft ausspielen können und auch die Vielfalt des Systems auf Dauer erhalten können.
Dass Radio noch lange über UKW empfangbar sein wird.
Wenn ich es entscheiden könnte, für immer.
Dass Radioangebote verlässlich über die Big Tech-Plattformen gefunden werden sollten.
Ist ultra wichtig für die digitale Zukunft.
Vielen Dank. Bis hierhin.
Ich habe zu danken. Danke, José.
Danke auch unserem tollen Publikum. So ganz zum Schluss würde ich dir gerne eine Aufgabe stellen, die dürfte für dich aber eher ein Klacks sein. Ich stelle sie jedem meiner Gesprächsgäste. Okay. Stell dir vor, du wärst bei einem Lokalradio, nein, sagen wir bei einem Privatradio deiner Wahl, wärst du Programmdirektorin für eine Stunde, Chefredakteurin, auf jeden Fall Programmverantwortliche. Und hättest also eine Radiostunde Zeit, das zu machen, was immer du möchtest. Was würden wir da hören?
Darf ich einen Moment drüber nachdenken?
Bitte.
Ich würde eine Gesprächsstunde machen mit Medienminister Leminski und mit Tobias Schmidt, dem LFM-Direktor, zum Thema Zukunft des privaten Radios, namentlich des Lokalfunks in Nordrhein-Westfalen, mit ähnlichen Fragen, wie du sie heute gestellt hast, und würde das Ganze garnieren natürlich mit der besten Musik. Ich persönlich finde ja übrigens, es gibt ja Radiotitel, die sind so mit dem Lokalfunk verbunden, auch wenn andere die spielen, werde ich immer bei bestimmten Titeln, es geht dir vielleicht genauso, immer ans Lokalradio denken. Der wichtigste ist Eiffel 65 Blue. Ein Leben lang ist das mein Lokalradiosong und natürlich alles von Coldplay, Robbie Williams und ich und ich.
Insofern, wait me up before you go.
Absolut, gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Also Titel genau dieser Art würde ich in diese Stunde mit einstreuen, aber mit den beiden über das Radio der Zukunft sprechen wollen.
Das sagt Andrea Stullig, medienpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Podcast Radio trifft Politik. Heute aus Dortmund vom Smart Audio Day NRW. Danke, Andrea, und danke auch an unser Publikum.
Vielen Dank, José, es hat Spaß gemacht.